Gottes Wege mit uns. Und die können Leidensweg, die können Freudensweg, die können ganz neue Wege. Wir können uns nicht einsiedeln. Fremdling in eigenem Land, Jesus wie Abraham, wir auch. Und die Gnade kommt nicht als Besitz. Israel, das Land Israel ist auch nicht Besitz von den Juden. Es ist Gottes Besitz, aber Israel gegeben als Leihgabe. Und so ist unser Glaube als Leihgabe gegeben. Nach dieser Geschichte versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, führe mir nicht in Versuchung. Aber Gott versucht. Abraham, Vater viel Völker, das ist die neue Deutung der Name. Gott gibt die Deutung, Vater viel Völker. Hör mal, wie hart Gott mit Abraham umgeht. Vater viel Völker. Und er antwortet, hier bin ich. Das antwortet Abraham, der ist sehr schlicht, sehr schön. Hier bin ich. Aber was bedeutet das? Das bedeutet nicht fleischlich, hier bin ich, hier stehe ich. Sondern ich höre, ich warte, ich bin bereit zu hören, auf was kommt. Hier bin ich bin bereit zu empfangen, was willst. Und dann sagt Gott in die härtestmögliche Art und Weise, er nennt ihn Vater aller Völker, nimm Isaak, dein einziger Sohn. Er sagt nicht nur, nimm Isaak, sondern dein einziger Sohn, das bedeutet dein Erbe, dein wahrer Erbe, den du lieb hast, eine Vertiefung noch, den dein Herz hängt. Man sagt in Israel, unser Herz hängt an unsere Frauen, an unser Sohn. Ja, an die Töchter auch. Ich habe schwer gehabt. Ich war die Jüngste, ich war die einzige Sohn und ich war in jeder Hinsicht lieb und nett, bis ich 13 war. Gott ist sehr hart, dreifache Härte. Vater aller, Vater viel Völker, nimm dein einziger Sohn, den Erbe und der einzige Weg, Vater viel Völker zu sein, den du lieb hast, das ist hart. Nicht nur einfach, Isaak. Das kann hart mit uns gehen am Ende. Und wenn wir krank sind und wenn wir in Not sind. Aber Gott gibt uns die nötige Kraft. Machen Sie keine besondere Vorbereitung. Die einzige Vorbereitung ist, hier bin ich Herr. Das ist die einzige Vorbereitung, diese drei Worte. Hier bin ich Herr. Du gehst, du entscheidest. Ich bin offen für was du mir durch dein Wort sagst und wie du mich führst. Und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Na, diesen Text zu verstehen, muss man Brandopfer verstehen. Was bedeutet Brandopfer? Oder Holocaust, ein anderer Name für Brandopfer? Wie geht ein Brandopfer vor? Der Priester, wenn das im Heiligtum geht, legt den Hand auf diesen Tiere, zu zeigen, diese Tiere geht stellvertretend für mich, für das Opfernde und für was besondere Anlässe in den Tod. Stellvertretend, wie das genannt wird, Professor Stuhlmacher, ja, mit wem ich auch studiert habe. Blut wird rausgegeben, Leben ist im Blut, Leben gehört Gott und das ganze Tier wird geopfert. Was bedeutet das? Ich erkenne die Herrschaft Gott über alles, was lebt und regt und über mich selbst. Und genau das ist es. Die Anerkennung Gottes Herrschaft. Und genau das ist, was Gott jetzt verlangt. Das ist, was Brandopfer ist. Die Anerkennung Gottes Herrschaft über was uns am liebsten hat, über unser eigenes Erbe, unter die Zukunft und die Zukunft nicht nur für Israel, sondern für viele Völker. Und für die Welt heil, durch dich werde gesegnet, alle Völker auf Erden. Brandopfer, alles gehört mir. Auf ein Berge, den ich dir sagen werde, ich sage es voraus, ich bestimme. Berge, was bedeutet Berge? Berge ist die Treffpunkt zwischen Himmel und Erde und das ist die Ort der Offenbarung Gottes. Und zentrale Punkte durch die ganze Bibel bis Hügel Golgatha, aber Berge links und rechts offenbart sich Gott. Wer hat das am tiefsten verstanden? Kaspar David Friedrich, der ständig Berge malt. Und in einem von seinen wunderbaren Bildern, da sieht man den Kreuz. Die Hälfte ragend im Himmel und die andere mit dem Hintergrund der Berge. Wahre Gott und wahre Mensch. Treffpunkt zwischen Himmel und Erde. Den ich dir sagen werde, total ausgeliefert Gott. Das ist Glaube. Nicht meine Frömmigkeit, nicht meine Schau für die Leute, nicht meine Absicherung in diesen und jenes, sondern total ausgeliefert Gottes Gnade. Weil Gottes Gnade ist die einzige Rettung für mich. Gott gibt uns das erste Gebot gegen uns selbst. Wir sollen kein Götze haben, sondern nur der wahre Gott. Und die zentrale Götze ist uns selbst. Warum gibt er uns das? Weil er weiß viel besser, was gut für uns ist, als wir das selbst wissen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was gut für mich ist. Und deswegen hat er gelernt, an zwei zentrale Stellen zu beten, dein Wille geschehe. Das hat Jesus gebetet, Vater unser und Golgatha und Garten Gethsemane. Dann dreifach. Um das geht. Glaube ist ausgeliefert der Gnade und Güte Gottes. Das ist Glaube. Nicht Frömmigkeitsübungen, nicht wie weit ich gekommen bin, nicht meine Gesinnung, sondern ausgeliefert Gott und Gott allein. Ich glaube, das war auch sehr deutlich gepredigt heute. Wir sprechen aus dem gleichen Sinn, weil wir sprechen aus dem gleichen Wort hier. Und Abraham und Abel haben miteinander zu tun letzten Endes, nicht wahr? Da ist der Abel und nicht der Abraham, aus den Völker und von den Juden, okay? Auch wenn ich nicht Vater vieler Völker werde. Da stand Abraham früh am Morgen. Wer steht früh am Morgen bei der Kreuzigung Jesu? Maria Magdalena. Wann steht sie früh am Morgen? Weil sie hängt ganz und gar an Jesus, an sein gekreuzigter Leib. Früh am Morgen bedeutet, ich zögere nicht, ich tue sofort, weil Gott das gesagt hat. Da sind keine Gedanken darüber. Das ist das Wunderbare an dieser Abraham, der so zwiespältig öfters vorkommt, wie dieses Beispiel, wenn Gott sagt, dass er ihn ein Erbe bringen wird. Und er verbeugt sich vor Gott und lacht zugleich. Zwiespältig. Glaube hilft mir meine Unglaube, aber hier ist es überhaupt nicht zwiespältig. Er ist da froh, er geht, das zu tun. Er wartet nicht, wie Gott seine Meinung ändert. Und er hat das überhaupt nicht im Sinne, auch wenn Talmud sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, das geht uns nicht an. Hier in der Bibel steht klipp und klar, er stand früh am Morgen, gürtete sein Esel. Ich werde nicht ein Exegese über Esel heute, das ist ein sehr interessantes Thema über die Esel in der Bibel. Esel und nahm mit sich zwei Knechte und sein Sohn Isaac, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, von dem ihn Gott gesagt hatte. Er tut. Keine Nachgedanken, kein menschliche Überlegung, das ist mein ganzes Erbe, was ich am liebsten habe mit meiner Frau. Er tut. Er tut, weil Gott das verlangt. Am dritten Tag, Christen sollen gute Ohren und gute Augen haben. Dritte Tage kommt öfters vor in der Bibel. Die zentrale Stelle wissen wir sehr genau, die Auferstehung. Bei Paulus, drei Tage blind, er ist in die Dunkelheit des Kreuz hineingebracht, wegen seiner Schuld und Sünde. Und dann getauft und dann ausgerüstet und ausgesandt. Am dritten Tage. Und so war drei Jahre zwischen das Brandopfer, das Holocaust, mein Volk, Mai 1945 zu Ende, Mai 1948 die Gründung der vormessianischen Stadt Israel. Diese drei ist keine symbolische Zahl, sondern eine Wirklichkeitszahl. Denn die Bibel ist Wirklichkeit. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das natürlich kommt von David und kommt viel später. Aber ich glaube, hier ist trotzdem eine Verbindung. Und sah die Städte von ferne. Und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, Wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Warum habe ich diese angebetet plötzlich wieder entdeckt? Woher kommt Beten? Beten kommt aus Opfer. Man hat geopfert, bevor man gebetet hat in der Bibel. Und es gab zwei Grundformen, Inhalten von Opfer. Brandopfer bedeutet die Anerkennung Gottes Herrschaft über alles, was lebt und regt, auch über mich selbst. Gemeinschaftopfer bedeutet, ich nehme an die Gemeinschaft, der der Gott Israel mich gegeben hat. Oder ich suche gemeint diese Gemeinschaft mit Gott. Aber tiefer, ich nehme an die Gemeinschaft, die Gott mir gegeben hat. Was ist Gebet? Gebet um wahre Gebet und nicht Plappern. Setzt zwei Dinge voraus, dass ich Anerkennung Gottes Herrschaft über mich und alles, was lebt und regt, sonst kann ich nicht beten, sonst ist es Plappern. Und dass ich annehme die Gemeinschaft, welche Gott mir gegeben hat. Für uns Christen in Kreuzauferstehung, Heiligen Geist durch das Wort. Merkwürdig, diese Doppelung hier. Mit Opfer und jetzt beten, die im Grunde genommen nicht anders ist als Opfer. Das ist ein Vorzeichen der Weg, der Gott geht mit Abraham. Denn niemals hat ein Mensch ein Gebet angefangen in die ganze Geschichte dieser Welt. Mit einer Ausnahme, und das ist Jesus Christus. Jedes Gebet hat Gott angefangen. Niemals hat ein Mensch ein Gebet angefangen, auch David niemals. Gott fängt jedes Gebet an. Und was meine ich damit? Er weckt in uns die Bedürfnis, mit ihm zu sprechen. Durch Freude, durch Leide, durch bestimmte Anlässe. Wenn Gebet plappern wird, das kommt von Menschen, das ist Lippenbekenntnis, wie die Propheten sagen. Gebet aber fängt Gott an. Er weckt diese Bedürfnis, inniglich in uns zu reden mit ihm. Das bedeutet, Gott ist am Werk hier. Denn Gebet ist Opfer. Und wir sehen hier, Gott erweckte in Abraham dieses Bedürfnis, seine Herrschaft über alles, was lebt und regt, zu anerkennen. Und die Gemeinschaft, welche Gott mit ihm gestiftet in den Bund, anzunehmen und zu bejahen. Wir sehen hier in diesem Beten der Weg, zu was später kommen wird. Wer will Anstoß nehmen und sagt, ich habe ein Gebet angefangen, soll ein bisschen mit reformatorischen Schriften sich beschäftigen. Wo kommt Glaube? Kommt Glaube von mir oder von Gott? Kommt von ihm. Allein aus Gnade. So ist es. Muss dieses Text, das ist so beladen mit Bedeutung. Wenn man in die Tiefe sieht, was hier vorgeht. Gott kräftigte ihn. Er kräftigte ihn, weil er führte ihn zum Gebet. Zur Anerkennung seiner Herrschaft über alles, was lebt und regt, auch über Isaac, auch über seinen Bund, über die ganze heilsgeschichtliche Geschehen und die Gemeinschaft, welche Gott ihm gegeben hat, die persönlich bis ins letzte heilsgeschichtliche messianische Tiefe. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaac. Und das Kreuz ist auf Jesus Christus gestellt und er trug sein eigenes Kreuz. Das ist bildlich gleich. Wir müssen lernen, die Bildsprache der Bibel zu verstehen. Abraham, der Vater der Gläubigen, wird bereit sein, sein einziger Sohn zu opfern. Die ganze Erbe, was für Israel, für den Messias, für die ganze Welt da ist. Und das Holz wird getragen auf die Schulter der Sohn. Und so hat Gott Vater, sein einziger Sohn, sein Lieblingssohn, ein Teil sich selbst, geschaut, dass die Holz aufgelegt wird auf sein Schulter, dass er zum Brandopfer gehen wird. In Anerkennung der Herrschaft Gottes, des Vaters, der Gott Israel über alle Völker, aller Zeiten über sich selbst und alles, was lebt und regt. Und anzunehmen die Gemeinschaft, welche der Vater Jesus gegeben hat in ihn. Und das ist die Gleichnis, die Bildgleichnis Gottes. Dass das zugutekommen wird, für alle Völker aller Zeiten. Du wirst ein Vater von vielen Völkern. Und diese Opfer, bildlich darstellend der Weg Jesu am Kreuz, geht dann zu seiner Erhöhung und seiner Füllung, seiner Überhöhung in Christus am Kreuz. Bildlich gleich im Sinn noch vergrößert. Dann das ist die Erfüllung, die messianische Verheißung. Und damit der Weg zu allen Völkern, der Weg der Angebot, das endgültige Heil, in die Anerkennung Christi, der Herrschaft, als wahrer Gott und wahrer Mensch, stellvertretend für uns, der Herrschaft Gottes über alles, was lebt und regt. Und die Gemeinschaft, die Gott in ihn gegeben hat, wahrer Gott und wahrer Mensch, das Bildgleichnis Gottes wiederhergestellt, als der Weg für uns, der erste Schritt, Kreuz, der Weg der Bekehrung, der Weg der Führung, der Weg des Gleichwerden mit ihm in seinem Reich. Das ist der Weg. Von Isaaks Weg mit Kreuz, mit Holz, zu Jesu Weg mit Kreuz, bis sein Weg durch uns, aus seinem Kreuz, als der gute Hirte, bis wir gleich werden in seinem Reich. Eine dreifache Gleichung, Steigerung und endgültige Erfüllung. Denn sein Sohn ist nicht gekommen für sich, sondern für uns. Abraham ist bereit, das Lieblingst zu opfern, das Beste zu opfern, der Zehnte, im wahrsten Sinn, fleischlich hier zu opfern. Und Gott Vater antwortet und sagt, ich will kein Menschenopfer. Es ist ein Grauen, Gräuel in meinen Augen. So sagen die Propheten über Moloch, Menschenopfer, was manche Könige gemacht haben, israelitische Könige, judaistische Judakönige. Sondern ich opfer mein einziger Sohn für euch. Das bedeutet, alles kommt letzten Endes von ihm. Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak. Schauen Sie, wie bildlich das dargestellt ist. Keine Ausweichung. Genau das ist es. Keine Verschönerung, keine Gedanken darüber, keine Ausweichung. Geschrieben, Feuer und Messer zum Opfer. Rembrandt hat das, in meinem Abraham-Buch wird das Bild von Rembrandt mit der Opferung von Isaak ein wunderbares Bild. Frau Rembrandt zeigt das sehr realistisch, mit Messer und der Feuer im Hintergrund. In jeder Hinsicht ist Gott sehr genau, nicht entweder oder. Nicht, ihr könntet Gott anbeten, aber ein bisschen für mich selbst behalten. Er will das ganz, ausgeliefert seine Gnade und seine Güte. Auch wenn es scheint uns tödlich gefährlich zu sein. So ist es, tödlich gefährlich. Denn in Israel zu Abrahams Zeit lebt man durch die Kinder und das ist sein Erbe. Und nicht nur der Erbe für Israel, sondern für alle Völker aller Zeiten. In Christus. Das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen wie vorher, der einzige Sohn, den du lieb hast. Die Sprache ist sehr deutlich. Gottes Wort ist sehr deutlich. Es ist nicht auszuweichen. Nicht, oh ja, wir können da hören, was der Prediger sagt und so, und dann gehen wir nach Hause und wir leben, wie wir wollen für eine Woche, und dann kommt der nächste Sonntag. Ich habe das in ein Gebet auf Englisch über jemanden, der aufserviert wird, ein Weihnachtsplätzchen, der sehr hart ist, weil sie ein Jahr alt ist. Das sind die Leute, die einmal im Jahr, ich glaube, das trifft es genau, sehr hart, schaut nicht sehr schön aus, ja? Diese Art führt uns nicht hin. Gott will uns haben, weil er selbst gegeben hat. Alles. Alles. Und das ist gut für uns, auch wenn es scheint ungeheuer gefährlich für uns, dass alles auf dem Spiel gestellt wird. Da können wir von Juden etwas hier lernen. Ich denke an das Gebet in der Warschauer Ghetto. Ich glaube, dass der Messias kommen wird, uns zu retten. Inmitten dieser schrecklichen Katastrophe für Israel. Der Ruf nach messianischer Heil. Die Erkenntnis, er hat die Dinge in Hand, er wird ans Ziel kommen. In die dunkelste und schwerste Zeit. Der wird nicht verschont, Abraham. Keiner, der liebe, süße, nette Gott. Wie kann ich, für einen modernistischen Pfarrer, wie kann der liebe, gute, nette Gott sowas tun? Die Antwort ist, Gott ist nicht lieb und nett und süß, sondern er ist heilig. ist der heilige, allmächtige Gott. Und das ist der einzige Weg zu sein Gnade. Was Bruder Rösinger gesagt hat, kann ich 100% unterstreichen. Es geht um Gnade. Aber Gnade kommt nur über Heiligkeit. Und die Heiligkeit und der richtende Gott ist verloren gegangen in der modernen Theologie. Deswegen ist die Gnade verloren. Es geht mir auch nur um Gnade. Aber Gnade geht nur um einen richtenden Gott, der uns gnädig sprechen kann. Weil er uns töten kann. Und das ist hier gezeigt. Gericht und Gnade. Die Möglichkeit, uns zu töten und die Möglichkeit, uns frei zu sprechen. Und das ist der einzige Weg zu Gnade über Gericht. Und das ist eine von unmöglich vielen, und ich kann zahlreich, nicht das Wort unmöglich sein, unmögliches Wort, zahlreiche Beispiele durch die ganze Bibel, wo es geht immer Gericht und Gnade. Und die sind nicht zu trennen. Kreuz. Glauben Sie, dass Kreuz noch Gnade und Evangelium ist? Wir sind Gottesmörder. Wir haben alle Verdammnis verdient, alle. Und Gott antwortet mit dem Angebot der Gnade, des Evangeliums. So geht es auch hier, das ist alles vordeutet. Da sprach Isaak, schau mal, wie einfach und wie schreckend erregend dieses Bild, nebenan eine Gottesbezeichnung, den Sie nicht mehr kennen, der Schreck Isaaks. Das ist eine Gottesbezeichnung. Ich nehme es an, dass niemand hier kennt das. Ich habe es nur kennengelernt durch ein Buch, das ich herausgegeben von Edith Goldfaden, die gerettet war im letzten Moment von den Nazis. Ihr Mann war in der SS und hat einen SS-Gruß, als sie weggingen, die letzte Weg, der Transport, die zur Freiheit, nichts nach Auschwitz. Schreck Isaaks. Wir haben mit einem ernstzunehmenden Gott zu tun, das wissen wir Juden. Und ich gewinne diesen Eindruck sehr selten von Predigt, von dieser Predigt von Bruder Mersinger Show. Aber der süße, liebe, nette, barmherzige Gott, man kann machen, was man will, er vergibt alles. Unsinn, das ist nicht Gott. Das ist ein Wunschbild der verfallenen Menschen. Das ist nicht der lebendige, eifende, verlangende Gott. Aber Gottes ganze Macht, Gottes ganze Heiligkeit, Gottes ganze Gericht ist für uns gegeben in Christus. Als Angebot der Liebe, der Gnade. Sogar, dass wir ihn gleich werden in sein Reich, was keine je verdient hat. Das hat Christus verdient und das ist der Anfang dieser Weg. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Ja, für denen, die sagen, alles geht um Menschlichkeit, die sollen lernen ein bisschen über Göttlichkeit. Es geht nicht um Menschlichkeit. Es geht um Göttlichkeit und das ist was ganz anderes. Zentral hier ist die Stelle. Eine ungeheuer zentrale Stelle in der Bibel, wie für Sie. Die Jesaja-Stelle, so ist das für mich so zentral. Geht bis ins meine Nerven hinein. Petrus, was sagen die anderen über mich? Und er gibt alle möglichen, sehr interessant, jeder sein Predigtwerk. Und was sagst du? Du bist der Christus, der Sohn da Gottes. Und man denkt, wunderbar. Jetzt ist erreicht. Und dann sagt Jesus, er geht nach Jerusalem, er wird angespuckt und geschlagen und gekreuzigt und dann wird er auferstehen und so weiter. Petrus umarmt ihn und sagt, das darf dir nicht geschehen. Jesus nimmt Abstand, nennt ihn Satan, du verstehst nicht den Unterschied zwischen menschlicher und göttlicher Leid. Mit diesem Einsatz ist die ganze moderne Theologie hinfällig. Du verstehst nicht den Unterschied zwischen menschlich und göttlicher Leiden. Es geht nicht um menschliche Leiden, es geht um göttliche Leiden. Und diese göttliche Leiden ist der Weg, dass alle unser Leiden von uns weggenommen wird in sein Reich, durch sein Kreuz. Ist das richtig, Bruder Mersinger? Um das geht es. Und lassen wir aufhören mit dieser Geschwätze über menschlich und die Süße und der Gott ist nicht menschlich, er ist göttlich. Und das ist viel höher und viel tiefer und viel besser für uns als alle Menschlichkeit. Was können wir Menschen tun, uns zu erlösen? Können wir die Schöpfung? Wir können das überhaupt nicht verstehen, wie groß die Schöpfung ist. Können wir die Grundlage der Schöpfung Liebe schaffen? Das kommt von Gott, das ist ein Geheimnis Christi. Können wir einen Sinn in leidenden Tod geben von unserer Mitmenschlichkeit? Kein bisschen. Wir sind total ausgeliefert Gottes, um die zentrale Frage. Und deswegen komme ich zum Glauben an diesen Gott. Weil ich bin gescheitert an alle diese Fragen. Auch die Frage, wer ich selbst bin. Kein Psychologe kann mir das sagen. Es gibt hunderte Psychologen in Schule. Und jedes nur ein Abbild. Sein eigener Therapeut, von wem er gelernt hat. geht um Göttlichkeit. Und wir müssen das sehr deutlich das erkennen. Gott ist Mensch geworden, aber er ist zurückgegangen zum Himmel. Und in Offenbarung, dieser Gott kommt nicht simpelig vor. Oder? Ganz und gar nicht. Ein sehr deutliches Wort über wer sein Heiligkeit. Und schau mal, wie menschlich, wie die Menschen erregt werden zu sagen, mit so Gott will ich nichts zu tun. Das ist unmenschlich. Der arme kleine Isaac, was kann er dafür? Spricht mein Vater. Abraham antwortet, hier bin ich. Immer wieder, das finde ich wunderbar. Aphorism. Hier bin ich, ja? Ich stehe dazu. Hier bin ich. Ich werde es tun. Was willst du? Mein Sohn, und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Und wir müssen unsere Kinder auf das vorbereiten. Kotschak und die andere. 1,5 Millionen von unseren Kindern sind von diesen Untermenschen geschlachtet. Die Sprache spiegelt sich selbst. Die Untermenschen waren der SS, nicht wir. 1,5 Millionen Kinder. Wie soll man ein Kind vorbereiten auf sowas? Dieses Thema kommt direkt hier vor. Der Holocaust. Brandopfer, Holocaust. Und diese total unschuldige Frage. Ein guter Sohn. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortet, mein Sohn, Gott wird ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Da kann man die Geister streiten. Meint er das? Oder will er einfach seinen Sohn nicht gleich die Wahrheit sagen? Das kann man die Geister, was meinen Sie, Bruder Mössinger? Meint er, dass er glaubt, Gott wird ihn erretten jetzt? Ist eine Frage, die wir nicht antworten können, wie bei Melchisedek. Wir können nicht sagen, ist das Jesus oder ist das nicht? Deswegen stelle ich Frage, weil ich weiß nicht alles. Ich bin kein unfehlbarer Papst, ich bin nur ein kleiner Pfaff. Ja? Und das sollen wir alle kleine Pfaffen bekennen. Wir brauchen manchmal mit anderen zu reden darüber. Ich weiß nicht. Ich glaube, man kann so oder so sehen. Ich neige zu denken, dass er als den Abraham hat um Leben gelogen. Im Judentum, und das ist erlaubt, Notlüge, wenn es geht um Leben und Tod. Und ich nehme es an, dass er keine Gedanken, weil vielleicht mag er Gedanken, aber ich nehme es an, das ist es nur in Bezug zu Isaac erdacht. Denn es geht um eine Glaubensprüfung. Und Gott zeigt bis zum Äußersten, dass er das Kind opfern muss. Und es geht um Glaubensgehorsam. Und wenn er vornherein sagte, Gott wird was tun, dann ist das etwas abgeschwächte Prüfung, oder? Schwer zu sagen. Machen Sie Gedanken darüber. Ich glaube schon. Ich glaube, er tut das, um seinen Sohn zu verschonen. Seine Glaube ist an die Allmacht Gottes. Nicht an was er haben will. Das ist die Prüfung. Ist er bereit, seinen Sohn zu opfern? Und als sie an die Städte kamen, wo haben sie das gehört? Und als sie an die Städte kommen, die man Schädelstädte nennt, genau gleiche Sprache. Lesen Sie sehr genau die Bibel. Und als sie an die Städte kamen, die ihnen Gott gesagt hatte, baut Abraham dort einen Altar. Wie Noah vor ihnen getan, eine Erkenntnis. Er ist der lebendige Gott. Ein Altar nebenan aus Stein, aus ungeheuren Stein, muss das gemacht, und Stein bedeutet im Allgemeinen Tod. Aber Stein wird dann zu lebendigen Steinen. Das hat viel mit Jakob, mit der Überquerung des Jordans, mit Psalm 118 und mit der Auferstehung Jesu. Der Tod kann ihn nicht halten. Legte das Holz darauf, Leben auf den Tod, und band seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Todaltar oben auf das Holz, reckte seine Hand aus, und ich glaube nicht, dass er guckte, dass jemand ihn, das glaube ich nicht. Ich glaube, er wird das, ich glaube, er geht schnurgrad, hier bin ich, das ist Abrahams Weg, er geht schnurgrad, das zu tun, was Gott will, ohne Gedanken. In Talmud gibt es viel Gedanken, aber das ist eine andere Sache. Reckte seine Hand aus, fasste das Messer. Ja, wenn er da das Kind zu verschonen und glaubt, Gott wird letzten Endes was tun, dann ist er nicht so schnell mit dem Messer. Hat den Messer in der Hand. Ja, ich glaube, wir legen das aus. Das ist richtig. Abraham geht gerade diese Wege. Er verschont seinen Sohn bis zum Letzten, aber dann nicht mehr. Kann er nicht mehr verschonen. Fasste das Messer, das sein Sohn schlachtete. Schlachtung, das ist, was zu Kreuz passiert ist. Eine Schlachtung. In die Stunde, als die Pesach-Lämmer geschlachtet sind, ist Jesus geschlachtet. Anstelle die Pesach-Lämmer. Da rief ihn der Engel des Herrn. Wer ist der Engel des Herrn? Das ist Gott selbst. Der Engel des Herrn im Alten Testament ist immer Gott selbst. Ich habe in meinem Buch über die Richter ständig kam Stelle da. Wir haben Gott gesehen und sind nicht gestorben. Und das war Gottes Engel, den sie gesehen haben. Die Engel des Herrn im Alten Testament ist Gott selbst. Das ist nicht ein Gabriel oder ein Michael oder ein Raphael, sondern die Engel des Herrn im Alten Testament ist Gott selbst. Auf dem Berge, da ich der Herr sieht, steht weiter auf Vers 14, das ist auch hier deutlich. Da rief ihn der Engel des Herrn von Himmel und sprach, Vater viel Völker, das bedeutet Abraham, Abraham, eine Doppelung, das ist kein Rhetorik. Das ist eine Unterstreichung des Bundes. Vater, viel Völker, Vater, viel Völker. Er ist bereit, das alles für Gott auf den Spiel zu setzen. Was persönlich ihn am tiefsten ist, für sein Volk, für seine Zukunft. Denn meine Person im alten Bund geht bis ins vierte Glied, bis Ezekiel 18. Das bedeutet, seine eigene Person für die Zukunft. Und dann Gott doppelt und betont. Vater viel Völker, Vater viel Völker. Er antwortet, und wie antwortet er? Das brauche ich Sie nicht sagen. Drei Wörter. Wie heißt es? Hier bin ich. Das ist eine wunderbare Aphorism. Hier bin ich. Immer hier bin ich. Ich bin bereit. Er geht einen klaren Weg. Das ist nicht mehr der Abraham, der so und so, sondern Abraham, der gelernt hat, klar zu gehen. Und manchmal lernen wir auch durch das Leben. Manchmal lernen wir auch, das Richtige zu tun. Nicht immer. Ist nicht gesagt, dass je älter man ist, je frommer man ist, im guten Sinn. Das ist auch nicht gesagt. Denn Alte bringt, wie Bruder Mössinger heute gesagt, ganz andere Art von Problemen und auch andere Art von Not und Versuchung. Das erleben wir an unser eigener Leib. Und das kann uns ungeduldig machen. Und es kann alles möglich mit Krankheit und so. Aber dieser Abraham hat vieles hier gelernt. Er ist sehr gereift, gereift zum Ernten Gottes. Hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hat dein einziges Sohn nicht verschont um meinen Willen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft Ägypten herausgeführt, du sollst kein Gott neben mir haben. Welcher Gott? Uns selbst. Das ist das Grundproblem. Bestimme ich über mein Leben oder soll in entscheidendem Moment Christus bestimmen? Und die Antwort gibt Luther mit vollem Recht. Verlorenen und selbst geretteten Christus. Immer wieder wollen wir über unser Leben bestimmen. Immer wieder hören wir Gottes Wort. Und wenn Sie richtig wie heute Vormittag ausgelegt, dann merken wir, es geht um einen Machtwechsel. Er muss bestimmen. Er muss vorangehen, wie bei den Emmaus-Jüngern. Die gehen mit Christus. Und dann geht Christus voran. Macht den Tischgebet, zeigt sich als der Hausherr, der neue Haus Israel. Es geht um diese Machtwechsel. Deswegen kommen wir unter Gottes Wort. Der natürliche Mensch lebt sein Leben. Und er braucht immer wieder Gottes Wort zu hören, ihn zurück zu Gott zu bringen, dass wir antworten können, hier bin ich Herr, hier bin ich Herr. Das ist unsere Antwort, hier bin ich Herr. Ich gehöre dir, nicht mir selbst, denn meine Wege führen zu Verderben. Deine Wege führen zu Heil, zu Kraft. Da hob Abraham seine Augen auf und sah ein Witter hinter sich in die Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seinen Sohn statt. Sehr interessant. Denn die drei zentrale Vordeutungen von Kreuz in Torah, 1., 2. und 3. Buch Mose, bringen drei verschiedene Arten und damit umfassende Art von die großen Opfertiere. Hier ein Witter, bei Passa Lämmer, Schaf und bei Yom Kippur auch Stier dazu. Das bedeutet, hier ist eine allumfassende Vordeutung über die endgültige Opfer, die anstelle von alle Tieropfer sein werden. Hier geht es sehr persönlich. Es geht um die Lieblingssohn, es geht um sein Erbe, es geht um die messianische Weg zum Heil. Für viele Völker als Angebot oder für alle Völker als Angebot. In Yom Kippur nimmt man ein fehlerloser Lamm, schlachtet man ihn, schmiert die Blut, Leben ist im Blut und Leben gehört Gott, auf die obere Torschwelle und die beiden Torpfosten. Und wer Bildsprache versteht, wie bei hier, das ist eine Vordeutung von Golgatha. Ein junger Lamm, fehlerlos, Schutz gegen den Tod. Jesus ist jung, er ist fehlerlos im Geist, sein Blutschutz gegen den ewigen Tod. Und hier mit ausgestreckten Händen, das Bild von Kreuz, die obere Torschwelle und die beiden Torpfosten, die zwei Menschenmöglichkeiten, das haben wir heute in diesem Text, ist nicht mehr Kain und Abel, denn es gibt keine Abels mehr nach Bergpredigt. Denn wir sind alle Brudermörder, den wir alle gehasst haben im Geist. Und deswegen hängen zwischen neben Jesus zwei Mörder am Kreuz. Jesus mit zwei Menschenmöglichkeiten, beide Kains, die Zeichen ist Kreuz. Als Strafe und als Schutz. Und die hängen beide Möglichkeiten. Entweder ablehnen oder annehmen. Es gibt kein Zwischending. Und das geht über ein Lamm. Und Golgatha ist vorgedeutet. Und das dritte ist Yom Kippur, wo der Priester nimmt Blut, und das geht mit Stier und verschiedenen Tieren, aber das dann umfasst dann am Schluss alle Opfertiere, zentral Opfertiere, hinter den Vorhang. Stellvertretend für das Volk, nochmal stellvertretend, Blut und übergibt das, wo kein Mensch hinkommen kann, zu der Ort, wo Gott wohnt, sein Namen wohnt, ist. Und er wird freigesprochen für ein Jahr, dass er diesen Dienst weitermachen. Er wird gesöhnt. Und wie wir hören in der Hebräerbrief, Jesus ist der Hohepriester in aller Ewigkeit und zugleich das geschlachtete Lamm, weil er alles in allem ist. Wir haben dann, ich gebe nur, ohne in die Tiefe zu gehen, diese drei Vordeutungen von Kreuz. Wenn Sie wollen eine tiefe Glaube, dann lesen Sie das Alte Testament. Dann verstehen Sie das Neue. Und wenn Sie sagen, wenn Sie laufen rum mit einem Neuen Testament mit Psalmen, da kommen Sie nicht viel weiter. Denn Sie müssen verstehen, was der ganze Hintergrund ist. Der ganze Hintergrund ist so deutlich im Alten Testament. Kreuz ist so deutlich da geschrieben und vorgedeutet. In jedem möglichen Aspekt. Das Persönliche mit Isaak. Das Befreiung in der Passafest. Die Befreiung des Volk Israel. Auch von Götzendienst in Ägypten. Und dann Yom Kippur, die Angebot der Sündevergebung, die dann in Hebräerbrief in Bezug zu Kreuz gedeutet wird, für alle Völker aller Zeiten. Wenn Sie diesen Hintergrund haben, dann kommen Sie nicht in Art von Glaubenszweifel. Wir zweifeln, wie Bruder Mössinger sagt, öfters an uns selbst. Das ist, wo der Zweifel ist, nicht an Christus, sondern an mir selbst. Und das ist Gottes Wirkung an uns, dass wir zweifeln an uns selbst. Denn die wahre Gotteshelden, wie auch Bruder Mössinger sagt, und das ist auch ein Satz, der öfters auch in meinem Mund ist, kommt nicht durch Menschen, die strahlend immer zeigen, wie gläubig und so weiter, sondern die leben manchmal gepeinigt, weil sie merken, wie unvollkommen sie sind. Und das merke ich häufig. Bei jeder Tafel Lindmandolit merke ich das sehr deutlich. Bis ins Bauch hinein. Nicht nur da. Interessant auch die Bildsprache hier. Bis wann habe ich Zeit, Bruder Mörsinger? Ich habe ein Schrift, ein gesetzliches Schrift von Ihnen. Eine Stunde darf ich sprechen. Bis wann hört die Stunde auf? Halb, okay, wir halten an das Gesetz. Okay, wir brauchen davon die Völker, das Gesetz nochmals als Juden zurückzugewinnen. Okay, da hob Abraham seine Augen auf und sah ein Witter, hinter sich in der Hecke, Dornen, Dornbusch. Der Dornbusch in Richter. Wer will über uns herrschen? Alle möglichen Bäume, saftig und groß und schön, und keiner will das. Und der Dornstrauch tut das. Das ist der Weg zu der Dornbusch Jesu. Und wahrscheinlich war das mehr als eine Krone. Wahrscheinlich war das ein ganzer Busch, die auf seinen Kopf gestellt war, in Form von einer Krone. Das ist vorgedeutet nochmal vom Kreuz. Seine Hörner hängen. Hörner sind Zeichen der Macht. Entmächtigt. Jesus ging in total Schwachheit für uns am Kreuz. Hat seine ganze Macht entäußert. Hörner sind Zeichen der Macht in der Bibel. Die Hörner des Altar. Ist auch im Heidentum ein Zeichen der Macht. Und ging hin, nahm den Witter, opferte ihn zum Brandopfer an seine Sonnenstadt. Und der Herr nannte die Stadt, der Herr sieht. Eine Bekenntnis zu der Allmächtige. Er sieht und weiß alles. Und er tut zu seiner Zeit, was und wie er will. Und das ist gut für uns. Bleiben wir mit diesem Satz. Er tut zu seiner Zeit, was und wie er will. Und das ist gut für uns. Amen. Wir beten. Ja, Herr Jesus, du willst keine Opfer von uns, als er weiß, letzten Endes, dass wir den Ziel erreichen kann. Abraham hat ein treuer und tiefer Glaube, und dieser Glaube kam von dir. Allein aus deiner Gnade, auf deine Führung. Du hast dich selbst geopfert für uns. In total Gehorsam und total Glaube zu deinem Vater. Ein Gehorsam, die überbietet alles, was Abraham tat. Denn viel ist zwiespältig in ihm gewesen. Aber dieser Weg ging er wie dir gerade zum Ziel. Wir leben aus eines, aus dein Kreuz. Nicht aus unser Gaben, aus unser Werke, auf unser Frömmigkeit. Wir leben aus eines. Dein Kreuz, dein Vergebung mit dem Vater. Und dieser Weg ist dann ein Weg der Geborgenheit und der Schutz. Das ist Kreuz. Geborgen und geschützt in deine Sinne, geführt in deine Sinne, geführt zu deinem Ziel. Wir loben dich und wir preisen dich, denn du hast dich so und so geliebt, dass du dein einziger Sohn Jesus Christus uns gegeben hast, damit wir Frieden mit dir haben, damit wir tägliche Führung haben, damit wir Sinn und Ziel im Leben haben. Es gibt keinen anderen Weg und keine andere Wahrheit als das. Wir danken dir dafür. Amen. Wir beten gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Jetzt, glaube ich, haben wir noch ein Solo. Sie brauchen keine Angst. Ich sage kein Wort über meine Bücher heute Abend. Okay.